Klaus, wir müssen mal eben auf die Baustelle.
Was?
Auf die Baustelle.
Ach, Baustelle.
Ja.
Warum muss das denn so laut sein jetzt?
Ist ja logisch, da wird halt gearbeitet. Weltweit wird so viel gebaut, dass wir quasi alle 5 Tage Paris dazu kriegen.
Paris dazu? Das muss ja Unmengen an Ressourcen fressen.
Was?
Ressourcen, das ist schlecht fürs Klima.
Ja, genau. Das geht aber auch besser. Und wie? Darüber reden wir. In aller Ruhe.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wie geht's unserem Planeten und was können wir Menschen tun, um unsere Umwelt zu schützen und den Klimawandel aufzuhalten? Darum geht's in unserem Podcast. Ich bin Klaus Jansen.
Und ich bin Sophie Stiegler von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und ich bin ein bisschen heiser. Diesmal gucken wir uns einen der Bereiche an, wo beim Klimaschutz noch eine Menge Luft nach oben ist.
Es geht ums Bauen und das fängt nicht erst auf der Baustelle an, sondern schon davor.
Die UNO rechnet vor, dass allein die Herstellung von Baustoffen, also Stahl, Beton, Alu, Glas und so weiter, dass die 10% des weltweiten Treibhausgasausstoßes ausmacht.
Es lohnt sich also schon, darauf zu gucken. Aber wir haben ja schon gesagt, also falls das im Lärm eben nicht untergegangen ist, das müssten nicht so viele Treibhausgase sein, die da ausgestoßen werden. Das ginge auch anders.
Und wie, das hat das UNO-Umweltprogramm in einem neuen Bericht zusammengefasst, in Zusammenarbeit mit der Uni Yale in den USA.
Du hast ja den Bericht angeguckt, Sophie, aber ich würde jetzt mal vermuten, da steht drin, nachhaltige Baustoffe nehmen oder welche, die man hinterher wiederverwenden kann und am besten lieber renovieren statt neu bauen. Also stimmt das ungefähr oder gibt es da auch richtige Überraschungen?
Ja, das stimmt ungefähr und es gibt aber schon ein paar Überraschungen, also Sachen, die ich noch nicht so oft gehört habe. Aber ja, was du sagst, kommt natürlich auch vor. Also am besten soll man existierende Gebäude umbauen und weiter nutzen und nicht abreißen.
Okay, aber da frage ich mich jetzt schon, also wenn man jetzt ein Haus abreißt, wo richtig so der Wind durchgeht und dafür setzt man dann so ein Null-Energie-Haus hin, also gewinnt man ja auf Dauer, oder? Also weil man dann weniger oder gar nicht mehr heizen muss.
Ja, das Bild stimmt schon irgendwie, aber man gewinnt in der Regel nicht genug, um jetzt die Klimakosten von so einem Neubau aufzufangen, weil Beton als Baustoff oder auch Stahl, das sind einfach in der Herstellung absolute Treibhausgasschleudern.
Okay, und warum eigentlich? Also ist das so viel?
Also zum einen braucht man für die Ausgangsstoffe, um das herzustellen, sehr hohe Temperaturen und zum anderen, weil jetzt zum Beispiel beim Beton ist es so, dass das verwendete Gestein dafür selbst auch eine Menge CO2 freisetzt. Und der Beton wirkt jetzt vielleicht, also wird der irgendwie ewig halten, aber meistens landet der halt dann doch irgendwann auf der Mülldeponie. Und um das zu verhindern, nennt der Bericht als eine Möglichkeit Design for Disassembly.
Nicht nur Design fürs Bauen, sondern auch fürs Auseinanderbauen.
Ja, genau.
Und das heißt was genau?
Also man guckt sich zum Beispiel ein Fabrikgebäude an, ja, und man weiß, okay, das kann ich jetzt nicht irgendwie weiter sinnvoll nutzen. Und dann baut man es eben so auseinander, dass man möglichst viele Einzelteile davon wiederverwenden kann.
Ja, das ist eine gute Idee. Das wäre vielleicht auch eine gute Einsatzmöglichkeit von KI. Also ich gebe da ja dann mein Haus und ja, die plant mir dann 2 neue draus oder so.
Ja, es klingt auf jeden Fall cool. Wäre auch interessant für so Massen an Stahlbetonbauten aus dem 20. Jahrhundert, die demnächst wahrscheinlich dann alle nach und nach wegbröseln. Und die könnte man dann auch vielleicht irgendwie sinnvoll recyceln. Dafür muss man aber erstmal ein System schaffen. Also solche Recycling-Baustoffe, das ist ein Gebiet, auf dem wirklich viel möglich wäre, wo man aber ehrlicherweise momentan noch nicht so weit ist. Okay. Und deswegen sagt der Bericht auch, wir brauchen da Regeln für, die dann eben auch schon bei der Planung greifen. Ne? Also wo man sagt, so und so ein Anteil von einem Gebäude muss aus wiederverwendbaren Stoffen bestehen.
Okay, also recyceln, habe ich jetzt kapiert. Also so wenig neuen Beton und so wenig Stahl verwenden wie möglich. Das sind Klimakiller. Aber was soll man denn sonst nehmen?
Bambus,
ja klar. Also Möbel, Besteck, Häuser, alles Bambus.
Alles Bambus.
Immerhin wächst das ja schnell, das Zeug.
So. Genau, ja, man kann aber auch irgendein anderes schnell wachsendes Holz nehmen.
Okay, also der Vorteil ist klar, ja, also wenn ein Baum wächst, dann saugt der Kohlendioxid aus der Luft raus. Und wenn ich das Holz dann in mein Haus einbaue, dann ist das erstmal da drin, das Kohlendioxid. Es bleibt dann auch drin, solange das Haus dann auch steht.
Genau. Und das ist auch eine gute Sache, solange jetzt außerdem sichergestellt ist, dass die Forstwirtschaft, aus der dieses Holz stammt, wirklich nachhaltig ist und eben auch Menschenrechte geachtet werden. Hm. Und noch eine Sache, die ich vorher jetzt nicht so gehört hatte, man muss nicht immer nur die guten, gesunden Bäume fällen, um daraus einen Baustoff zu kriegen. Man kann auch quasi so verrottende Gammelbäume nehmen. Und aus denen kann man immer noch Pulver machen und daraus wiederum neue Baustoffe machen.
Also nicht am Stück, sondern einfach so zerbröselt.
Genau.
Okay, ja. Aber Beton ist halt also immer noch das beliebteste Baumaterial weltweit vermutlich. Und man kann ja nicht alles aus Holz bauen jetzt, oder?
Ja, also wenn es unbedingt Beton sein muss, dann hat man noch die Option, den anders zusammenzumischen, um eben den CO2-Ausstoß zu verringern. Und man kann ihn auch mit eher kleineren Elementen bauen, statt jetzt so ganze Wände und Böden und Decken komplett zu gießen. Und diese einzelnen Module, die kann man hinterher auch besser wiederverwenden.
Und den Beton und Stahl und Glas, das stellt man dann logischerweise am besten dann mit Hilfe von erneuerbaren Energien her.
Klar. Logischerweise, ja. Genau. Einen Gedanken aus der Studie fand ich noch interessant. Da steht nämlich, dass viele Entwicklungsländer diese Beton- und Stahlphase überspringen könnten und dann eben direkt anders, also umwelt- und klimafreundlicher bauen könnten. Aber dafür muss sich das alles ja erstmal etablieren. Also man braucht diese Kreisläufe und diese Recyclingprozesse.
Okay, und das ist ja auch kein Selbstläufer. Das geht ja nicht von alleine. Also das geht dann, wenn jemand Geld damit verdienen kann in unserer Gesellschaft,
ja,
oder man kann das auch vorschreiben, Recycling. Ne? Also es wäre dann eine Aufgabe der Politik.
Ja, momentan ist es leider so, dass Bauen mit Holz zum Beispiel sauteuer ist. Mit Beton bauen ist nicht so teuer, obwohl der Beton uns letzten Endes durch die Klimaschäden, die dabei entstehen, viel mehr kostet. Aber wenn die Politik die richtigen Weichen stellt, dann glauben zumindest die Autoren und Autorinnen des Berichts, dass der Bausektor bis zum Jahr 2050 weltweit klimaneutral sein könnte. Okay. Also wenn man Gebäude betrachtet, vom Bau bis zum Lebensende mit Abriss, dass das kein CO2 netto mehr ausstößt. Das wäre schon krass.
Das wäre allerdings krass, ja. Also diese hoffnungsvolle Stimmung, die bewahren wir uns jetzt noch kurz, denn beim nächsten Thema gibt es erstmal so einen, ja, für mich einen Downer.
Ihr wisst ja, wir sind hier bei Update Erde und ein Update der Erde gibt es jetzt wirklich, also der Erde als Ganzes und was die Menschheit so schon alles mit dir angestellt hat.
Das Buzzword dazu ist planetare Grenzen. Das sind bestimmte Grenzwerte, die der Planet nicht überschreiten sollte.
Wir haben darüber mit Wolfgang Lucht gesprochen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und der hat einen interessanten Vergleich. Der vergleicht die Erde mit einem Menschen, um das mal anschaulich zu machen.
Also das ist so, wie wenn man eben sich falsch ernährt oder raucht oder keinen Sport treibt, dann ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit für sehr ernsthafte, auch lebensbedrohliche Krankheiten stark ansteigt. Die treten natürlich nicht sofort ein. Aber man kann dann an den Symptomen schon sehen, dass sich da was anbahnt. Und dem muss man entgegenwirken, wenn man die Konsequenzen nicht ertragen möchte.
Ja, der Erde mit all ihren Kreisläufen und Ökosystemen geht's nicht so gut. Aber am Ende ist das nicht das Problem der Erde, sondern unser Problem, weil wir hier ja eigentlich gerne wohnen würden.
Ja, hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, 10.000 Jahre lang seit der letzten Eiszeit. Da sah es eigentlich ganz gut aus für uns Menschen auf der Erde. Ziemlich stabile Bedingungen, nicht so viele plötzliche Temperaturschwankungen. Das hat die menschliche Zivilisation dann auch so richtig nach vorne gebracht.
So richtig nach vorne. Ja, wäre nett, wenn das auch so bleiben würde, so aus ganz egoistischen Gründen. Und da kommen jetzt die planetaren Grenzen ins Spiel.
Also ein paar dieser Werte kennt eigentlich jeder. Die Erderwärmung zum Beispiel, die schon zu stark gestiegen ist, oder die biologische Vielfalt. Da sind zum Beispiel viele Arten schon ausgestorben oder bedroht.
Machst du jetzt immer Ping, wenn du eine planetare Grenze ansprichst?
Ja. Also zwei haben wir jetzt schon, aber es geht eben nicht nur um Klimawandel oder den Schutz von Lebewesen. Insgesamt sind es nämlich 9 Grenzen, also eine ganze Menge.
Eine ganze Menge Pings. Diese 9 Bereiche, die gibt es auch schon länger. Die hat ein internationales Forschungsteam schon vor ein paar Jahren festgelegt, um zu zeigen, ja, in welchen verschiedenen Bereichen die Menschheit dem Planeten schadet.
Und das Problem ist jetzt, dass 6 dieser 9 Grenzen mittlerweile schon überschritten sind. Das ist das Ergebnis einer Studie, die ist diese Woche rausgekommen. Wir haben damit jetzt zum ersten Mal so ein ziemlich komplettes Bild davon, was wir auf der Erde alles so anrichten.
Na, Klaus hat sich vor allem mit der neuen Studie befasst und wir fangen mal mit dem Positiven an, würde ich sagen. Klaus sagt euch, wo es noch mehr oder weniger gut läuft.
Die Basics.
Drei Grenzen sind aktuell nicht überschritten. Die Ozonschicht erholt sich weiter. Die haben wir ja zwischenzeitlich ziemlich durchlöchert, obwohl sie gefährliche Strahlung abhält. Unter anderem durch FCKW-Gase in Sprühdosen oder Kühlschränken haben wir die kaputt gemacht. Aber seit Ende der 80er Jahre, nach einem Verbot, erholt sich die Schicht langsam wieder. Nur noch sehr knapp im Rahmen ist die Versauerung der Ozeane. Die werden sauer, weil sie so viel von uns produziertes CO2 aufnehmen. Das ist ein Problem. Zum Beispiel für Muscheln, die können dann nicht mehr so gut ihre Schalen bilden. Bei der Aerosolbelastung in der Atmosphäre liegen wir global gesehen noch unter der Grenze. Da geht es um kleine Partikel in der Luft, zum Beispiel Ruß von Abgasen und Bränden. Die verändern unser Klimasystem. Die haben zum Beispiel Einfluss darauf, ob es irgendwo regnet und sind auch schlecht für die menschliche Gesundheit. Global ist das noch okay. In mehreren Regionen werden die Grenzwerte aber schon häufig überschritten, in Südasien zum Beispiel.
Die restlichen Grenzen, die sind dann also weltweit überschritten. Erderwärmung und Artenvielfalt, die haben wir schon erwähnt. Können wir da nochmal zwei Pinks kriegen?
Schön.
Und dann kommt als nächstes
Süßwasser.
Süßwasser.
Davon verbraucht die Menschheit klar zu viel und es landen zu viel Phosphor und Stickstoff in der Umwelt durch die Industrie und die Landwirtschaft.
Außerdem nutzen wir zu viel Land, dabei werden auch viele Wälder abgeholzt. Und wir verteilen viel zu viel neuartige Substanzen überall auf der Welt. Und die stören das Erdsystem, also zum Beispiel Plastik, radioaktive Stoffe, Schwermetalle und so weiter.
Jetzt haben wir also alle neuen planetaren Grenzen und ja, in fast jedem Bereich wird es aktuell schlechter.
Ja, super. Und was machen wir jetzt mit dieser Liste von Fails, menschlichen Umwelt-Fails? Wird daraus jetzt eine To-Do-Liste oder so?
Ja, das ist jetzt schon eine To-Do-Liste, muss man sagen. Das sagt auch der Klimaforscher Wolfgang Lucht. Der hat nämlich an der neuen Studie mitgeschrieben und der meint, dass unser Wohlstand bedroht ist, wenn wir nichts tun.
Der Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben durch Raubbau, der ist eben nicht beliebig fortsetzbar. Das schlägt irgendwann dann voll auf den Raubbauer zurück. Und an der Situation sind wir jetzt.
Die Politik, die musste einfach dazulernen, meint Lucht. Das hat sie ja auch immer gemacht. Also es ist ja kein perfektes System. Und jetzt müssten aber die ökologischen Fragen wirklich dazukommen. Und zwar immer bei allen Gesetzen, auch bei denen, die nicht direkt was mit Umweltschutz zu tun haben. Das passiert oft auch schon, aber der Klimaforscher sagt eben oft nicht sonderlich konsequent. Also da seien dann wieder alle Einzelnen gefragt auch.
Das Wichtigste, was jeder Einzelne tun kann, ist, die Erwartung an die Politik ganz klar zu formulieren und Teil der Bewegung zu sein, dass die Regierungen das Problem ernst nehmen. Wir reden hier eben nicht von Kleinigkeiten am Rande, sondern ja, von den ökologischen Grundlagen des ganzen Planeten.
Also jeder kann politisch Druck ausüben, damit die planetaren Grenzen ernst genommen werden, sagt er. Das machen ja auch viele schon, muss man sagen, zum Beispiel indem sie auf die Straße gehen für Klimaschutz. An diesem Freitag ist schon der 13. globale Klimastreik. Klaus, atme für mich mal tief ein, bitte.
Okay. Und jetzt?
Reden wir drüber, wie sauber unsere Luft ist.
Okay. gut, also hier im Studio, gerade live erfahren, ist sie ganz
du
okay.
Du hustest, aber ganz, es ist
ganz
trotzdem
okay.
Eigentlich noch
ja,
okay.
Ja, ist ja. Etwas trocken, aber in Ordnung. Generell, wie sauber unsere Luft ist, also morgens zur Rush-Hour zum Beispiel an so einer vielbefahrenen Straße ist es halt nicht mehr so gut.
Ja, da gibt es Stickoxide in der Luft, Feinstaub und je nachdem, ob gerade die Sonne scheint oder nicht, auch Ozon. Und das ist alles nicht gesund.
Ja, das stimmt. Also es gibt Rechnungen, dass in der EU jedes Jahr 300.000 Menschen frühzeitig sterben, weil sie schlechte Luft einatmen. Und die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die hat vor ein paar Jahren auch ihre Leitlinien für Luftqualität erneuert. Und die sind deutlich strenger als das, was bisher in der EU gilt. Zum Beispiel für Stickstoffdioxid 4-mal strenger als der EU-Grenzwert.
Ja, und jetzt sagt auch die EU, da müssen wir was machen. Das EU-Parlament hat dafür gestimmt, dass diese Grenzwerte sinken sollen. Jetzt nicht immer auf den Wert, den die WHO gerne möchte, aber immerhin. Die EU-Kommission, die ist auch dafür und deshalb können jetzt die Verhandlungen beginnen mit den Mitgliedstaaten.
Ja, da gibt es allerdings auch einige, die gegen strengere Grenzwerte sind, also weil dann zum Beispiel die Industrie weniger Spielräume hätte. Also da müssen wir einfach abwarten, was die EU-Staaten da jetzt beschließen.
Und noch eine zweite Sache war im EU-Parlament, die für uns ganz interessant ist. Da ging es um Flugzeuge und womit die in Zukunft eigentlich fliegen sollen.
Da gibt es einen Plan von der EU, der sagt, nach und nach sollen dem Treibstoff für Flugzeuge nachhaltige Kraftstoffe beigemischt abgemischt werden, sodass dann Flugzeuge im Jahr 2050 zu mehr als 2/3 mit nachhaltigen Kraftstoffen fliegen.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist das dieses Zeug aus Mais, wofür wir jetzt dann noch mehr Felder brauchen? Nein, ist es nicht. Zumindest soll es nicht sein. Also aus Pflanzen sollen diese neuen Kraftstoffe nicht kommen, sondern die sollen mit Strom hergestellt werden, zum Beispiel aus Wasserstoff und Kohlendioxid und dann natürlich mit erneuerbarem Strom, ist klar.
Ja, aber das ist immer noch eine Lösung mit vielen Nachteilen, muss man leider sagen. Also dafür braucht man viel Energie. Die Flugzeuge, die stoßen dann auch weit oben in der Atmosphäre immer noch diese schädlichen Treibhausgase aus. Ja, und das Ganze wird dann auch ziemlich teuer werden in der Herstellung.
Aber man muss auch sagen, momentan gibt es keine wirklich bessere Lösung. Außer vielleicht...
Ja, außer nicht fliegen, ne?
Ja. Oder zumindest weniger fliegen, das wäre schon mal was.
Was geht?
Klaus, du hast mir dieses tolle Bild aus deiner Heimat gezeigt. Da ist eine Bushaltestelle drauf.
Genau.
Jetzt nicht so sauber. Sieht aus wie an der Landstraße oder so.
Sieht aus wie verlassen eigentlich. Ja,
schon ein bisschen. Und da warten 2 Fahrgäste vielleicht. Es sind auf jeden Fall 2 Gänse.
Ich weiß nicht, ob die jemals abgeholt worden sind, aber genau das, ja.
Ist das jetzt die typische Bushaltestelle auf dem Land?
Könnte man fast sagen, ne? Also so runtergekommen, wie die aussah. Ich wusste gar nicht, ob die noch in Betrieb war oder nicht nachher, weil da so selten Bus kommt. Das soll sich ändern. Darum geht's ja hier auch in unserer Rubrik Was geht? Also wie man es besser machen kann. Es gibt Projekte dazu von der Universität Kassel. Also denk jetzt nicht an eine Bushaltestelle. Denke nicht an Gänse. Denke an einen Mobilitätshub.
Ein was?
Mobilitätshub, also ein Ort, eine Stelle, wo man gerne ist, wo man sich trifft, wo es WLAN gibt, wo man sich gut hinsetzen kann. Und
gibt es da auch einen Kaffee?
Da gibt es vermutlich keinen Kaffee, erstmal vielleicht später. Dazu gibt es vielleicht noch eine Packstation aber oder Tauschboxen für Kleidung oder auch direkt vermarktete Lebensmittel vom Bauernhof, E-Bike-Ladestationen. Also das schlagen die Forschenden vor für Bushaltestellen, dass das alles so im Angebot sein könnte bei einem großen Mobilitätshub. Und die sagen, sowas fehlt bis jetzt im ländlichen Raum.
Okay, ist ja alles schön und nett, aber was vor allem fehlt an Bushaltestellen im ländlichen Raum, sind ja Busse.
Ja.
Also wäre das nicht auch mal eine Idee, da vielleicht einfach Busse fahren zu lassen?
Könnte man mal überlegen, ne?
Oder das, halt ein bisschen öfter.
Das sagen die Forschenden selber auch. Also das Busnetz, das muss attraktiver werden, sagen die. Aber auch zum Beispiel On-Demand-Dienste, die wären ganz gut. Also, dass du dir an der Bushalte jetzt eine private oder eine kommerzielle Mitfahrgelegenheit organisieren kannst, auch außerhalb dann halt von Bushalteplänen, dass du doch irgendwie vorankommst.
Okay, auch wenn der Bus nicht kommt quasi. Ja, ja, genau. Gut. Aber brauche ich dann das WLAN und die Packstation noch? Weil also aus Klimasicht will man ja nicht, dass die Leute da ewig an dieser Haltestelle abhängen. Das bringt dem Klima jetzt nicht so viel, sondern man will ja, dass die halt mit dem Bus fahren und dafür nicht mit dem Auto fahren.
Naja, genau. Aber das ist letztendlich eine Idee, um die Verkehrswende voranzubringen. Also Bushaltestellen auch mal anders zu denken. Also überhaupt wieder an Bushaltestellen zu denken, die ins Bewusstsein zu rufen, dass das eine Möglichkeit gibt.
Denke jetzt nicht an eine Bushaltestelle.
Genau, keinen Fall. Dass es die Möglichkeit gibt, die auch zu nutzen. Also denn die könnten direkt 3 Probleme auf einmal angehen, also mehr tun für den Klimaschutz, mehr für die Attraktivität der Öffis und dafür, dass das Leben auf dem Land dann noch attraktiver wird, also weil dann mehr geboten wird, weil es mehr Angebote gibt. Und dazu soll es auch bald eine komplette Untersuchung veröffentlicht werden.
Okay, da bin ich mal gespannt, was die sich da von diesen Mega-Mobilitäts-Hub-Bushaltestellen sich versprechen. Wenigstens haben dann vielleicht die Gänse gutes Internet.
Das wäre was.
Klaus, was hast du mitgenommen aus der Folge hier? Hat dich was abgeholt?
Also wegen Bus. Design for Disassembly. Ja, schöner Anglizismus.
Geiler Begriff, ne?
Ja, das klingt immer mega geil. Also beim Bauen auch mal dran denken, dass das später auch mal wieder weg muss. Das finde ich irgendwie ganz gut. Ja.
Ja.
Und du, hast du was mitgenommen?
Also vielleicht ein bisschen was Trauriges. Das hilft uns jetzt nicht so richtig weiter vielleicht, aber dass die Ozonschicht so der einzige Bereich innerhalb der planetaren Grenzen ist, wo es in die richtige Richtung läuft. Das ist nicht schön.
Stimmt, aber kann ja auch als Erfolg gewertet werden, den man vielleicht irgendwann nochmal wieder hinbekommt.
Ja, wir gucken uns das an und wir machen es genauso wie bei der Ozonschicht.
Ganz genau.
Deine Minute Natur.
Wir haben hier noch jemanden mitgebracht.
Gerne mal eine Tonne schwer, lange Stoßzähne, so ein Walross, das ist schon eine Erscheinung. Ja.
Und ich finde... auch kein schlechter Sänger.
Das findest du.
Ja.
Aber okay. Na gut, mal was anderes.
Wir zwei verabschieden uns. Sophie und Klaus sagen
tschüss. Walter? Klingt ein bisschen wie ein Walter, oder? Ja. Der bleibt noch was.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.